Es ist wieder Zeit für Sexologie. Wissen macht Lust.
Der erste Schweizer Sex-Podcast. Mein Name ist Caro.
Und ich bin Melina. Hier gibt es intimes Infotainment, wissenschaftlich fundiert und auf den Punkt gebracht.
Willkommen zu einer neuen Folge «Sexologie – Wissen macht Lust». Mein Name ist Caro und heute geht es um ein Thema, das viele von uns kennen, aber über das wir erstaunlich wenig reden, nämlich Selbstwert und Sexualität. Oder anders gefragt, macht guter Sex selbstbewusst oder braucht es Selbstbewusstsein, um guten Sex zu haben? In der heutigen Folge schauen wir uns an, was die Forschung zu dem Zusammenhang zwischen Selbstwert und Sexualität und welche Rolle spielen dabei Faktoren wie sexuelle Zufriedenheit, Körperbild oder Beziehungskontext. Und bevor wir diese Fragen beantworten, möchte ich noch jemanden vorstellen. Mir gegenüber sitzt meine liebe Melina. Auch sie ist Sexologin, Sexualtherapeutin und jemand, der sich beruflich genau mit diesen Fragen beschäftigt. Wie erleben wir unseren Körper, unsere Sexualität und uns selbst dort drin? Also quasi die wirklich perfekte Person für das Thema. Hello.
Ich bin froh, dass du nicht jemand anderes eingeladen hast, weil du gemeint hast,
er muss kurz überlegt.
Sie bringt da, vielleicht gäbe es noch andere, die besser passen. Gäbe wahrscheinlich auch andere, die besser passen.
Nee, für mich bist es du.
Jetzt bei Folge 62 kannst du es dir jetzt auch nicht mehr anders überlegen. Jetzt sind wir drin. Jetzt sind wir knietief drin.
Du hast ja das letzte Mal gesagt, dass du dich freust, mal wieder über ein psychologisches Thema zu reden. Und so die psychologische Ebene von Sexualität zu besprechen. Ist das immer noch so? Oder würdest du lieber umschwenken und über Hoden reden? Zum Beispiel.
Ja, das könnten wir auch mal wieder die Hoden baden.
Oder?
Nein, natürlich nicht. Ich bin immer noch dabei. Und du weißt ja, dass ich da ein sehr großes Interesse habe. Mhm. Weil häufig durch solche psychologischen Herangehensweisen ja sehr viel erklärt wird. Also sehr viel, warum erklärt wird und man so ein bisschen die Hintergründe auch kennenlernt, warum man sich fühlt, wie man sich fühlt oder handelt, wie man eben handelt oder die Ziele hat, wie man sie eben hat. Und deshalb finde ich es sehr, sehr wertvoll und freue mich auch darauf. Bin sehr gespannt, was du mitgebracht hast. Ich kann mir noch nicht ganz vorstellen, wohin die Reise heute geht. Aber ich bin auf jeden Fall am Start.
Also ich habe einen Plan und mal schauen, ob er aufgeht.
Gut, super.
Und eigentlich der Plan, ich finde das jetzt noch schön, hast du das so gesehen, so das, warum wird so erklärt? In vielen Fällen, wenn man so die psychologische Ebene anschaut. Mein Plan wäre eigentlich, dass wir am Ende von dieser Folge alle ein bisschen mehr verstehen, warum gewisse Sachen so sind, wie sie sind.
Ja.
Wenn wir in der Psychologie vom Selbstwert reden, meinen wir im Kern so das Gefühl von, bin ich okay, so wie ich bin. Also nicht, was kann ich, was leiste ich, wie sehe ich aus, sondern wirklich so das grundlegende innere Erleben von, ich bin wertvoll, ich bin richtig und das Gefühl entsteht nicht einfach so, sondern es entwickelt sich sehr früh in der Kindheit und wird dann ein Leben lang durch Erfahrungen geprägt und je nachdem auch bestätigt oder auch entwickelt. Mhm. Und dahinter stehen Fragen, wie werden meine Bedürfnisse gesehen und gehört? Werde ich ernst genommen? Bin ich willkommen, so wie ich bin? Und werde ich geliebt? Und vereinfacht gesagt, wenn Bezugspersonen auf Kinder feinfühlig reagieren, entsteht eher ein stabiler Selbstwert. Wenn Kinder aber häufig erleben, dass sie sich anpassen müssen, zu viel sein oder nicht genügen oder etwas müssen leisten müssen, um gesehen oder geliebt zu werden, kann sich aus dem heraus ein fragiler Selbstwert entwickeln. Und das Spannende und vielleicht auch das Herausfordernde ist, das Grundgefühl bleibt oft relativ stabil bis ins Erwachsenenalter. Aber das Positive, es ist nicht in Stein gemeißelt. Selbstwertthemen sind veränderbar, unter anderem auch durch korrigierende Beziehungserfahrungen, durch Therapie und eben auch durch Erfahrungen im eigenen Körper und in der eigenen Sexualität. Wie können jetzt so korrigierende Erfahrungen aussehen? Hast du da vielleicht ein Beispiel dazu?
Rotstift oder Tippex?
Ganz genau, wir gehen weiter.
erinnerst du dich noch an Deckweiß? Kennst du Deckweiß? Weißt du, in so einem Wassermalfarbkasten?
Ja. Ja, ich habe fast nie gebraucht und immer komisch gefunden.
Du warst so, ich stehe dazu, was ich mal.
Ja, look, das habe ich so wollen.
Also, das ist mir jetzt so als Analogie eingefallen. Wenn wir neue Wege einschlagen wollen, dann geht es nicht darum, Tippex oder Deckweiß zu verwenden, sondern es geht darum, zu überschreiben oder zu übermalen. Mhm. Und da finde ich, jetzt passt die Analogie vom Malen sehr, sehr gut. Wir haben ein Bild und wir malen das vielleicht immer ähnlich. Und wenn man beispielsweise Acryl oder Ölfarben benutzt, dann lässt sich da einfach etwas weiter draus malen. Also es geht darum, wie neue Farben oder neue Formen oder neue Techniken, Herangehensweisen zu benutzen, damit am Ende nichts gelöscht wird oder nichts abgedeckt und zugepflastert wird, sondern dass daraus was Neues entstehen darf. Und zwar etwas, was mir besser taugt, besser gefällt, gut tut. Und so ist es eben auch mit Verhaltensweisen.
Mhm. Hast du da gerade ein Beispiel, wo du gerade so kommt, wo du mal erlebt hast, vielleicht im persönlichen Umfeld oder in der Therapie?
Ja, ein Beispiel, aber da kenne ich tatsächlich mehrere Personen, denen das so gegangen ist. Und zwar aus meinem persönlichen Umfeld Menschen, die in, ich sage jetzt mal, nicht so den Bilderbuch-Familienverhältnissen aufgewachsen sind und durch die eigenen Eltern nicht gelernt haben, Liebe ist für immer oder eine Beziehung ist für immer und man kann einfach sein, wie man ist und dann kriegt die Unterstützung des Partners und der Partnerin. Also die eigentlich nicht von zu Hause mitbekommen haben, so und so ist man beziehungsfähig und so kommt's dann raus. Oder das und das ist dann das, so der Gewinn der Sache. Und die aber gefunden haben, nee, ich nehme das jetzt nicht als traumatische Erfahrung und glaube deshalb auch nicht daran, dass man einen Menschen so sehr lieben kann, dass man mit dem ganz viele Jahre vielleicht auch für immer zusammenbleiben kann, Kinder haben kann und so weiter und so fort, die sich entschieden haben, ich mach's anders, weil ich hab's verdient und ich beschäftige mich mit dem Thema und möchte lernen, was es dazu braucht. Und die dann selbst, ja, sich, aber kam dann in den Fällen sehr doll auch durch Entscheidungen. So, ich baue mir mein glückliches Familienleben.
Und eben so dann dazu fähig sie eben das zu überschreiben oder wie neu zu malen, das Bild, was du vorher eigentlich so als Analogie sprach.
Obwohl es keine direkten Role Models gab und obwohl eigentlich die Kompetenz jetzt nicht direkt vermittelt wurde. Aber wo eben, ja, es ist sicherlich aus einem Interesse und aus einer inneren Motivation heraus, es anders zu machen und es zu wollen. Und wenn ja unser Ziel uns so antarnt, dass wir uns dahin bewegen wollen, dann werden ja Kräfte plötzlich mobil, die dann auch ermöglichen, dass wir dahin kommen.
Absolut, also das ist sicher so eine mögliche Taktik, eben so mit einem fragilen Selbstwert umzugehen oder so bewusste Auseinandersetzung damit, sich neue Ziele setzen und so eben ohne eine eigene Realität schaffen und sich nicht, also dass der Selbstwert, der fragile Selbstwert eben nicht zurückhaltet. Ich bin aber noch auf eine andere Taktik gestossen, eine unbewusste Taktik, die auch sehr viele Menschen machen, nämlich, dass sie den fragilen Selbstwert probieren zu kompensieren.
Ja.
Also das bedeutet, Menschen entwickeln Strategien, um das Gefühl von, ich bin nicht okay, wie ich bin, weniger müssen zu spüren. Oder zumindest, dass es so kurzfristig so überdeckt wird. Also nicht wirklich so eine 180, wie du jetzt beschrieben hast, sondern sie wie so kleine Steps und dann geht man halt immer wieder zurück. Und das kann ganz unterschiedlich aussehen, nämlich über Leistung, Geld und beruflichen Erfolg, wo dann so in diesem Satz sich äußert, wenn ich genug erreiche, bin ich wertvoll. Aber was heisst denn genug erreichen? Und das ist ja nie etwas Nachhaltiges, wo du kannst immer noch mehr und noch mehr leisten und noch mehr Geld verdienen und noch mehr Erfolg haben. Also du kommst gar nie an das Ziel, wo wirklich dich im Reinen fühlst mit dir. Das Gleiche auch über Aussehen oder Körperoptimierung. So mit dem Satz, wenn ich dann nur attraktiv genug bin, bin ich okay. Und das erreichst du nie das Gefühl und das Ziel. Mm. Oder auch über Beziehungen oder Bestätigung von außen. Also wenn mich jemand will, muss ich ja gut genug sein.
Mm-hmm. Das sind ganz, ganz klassische Kompensationsstrategien. Mm-hmm. Und sehr häufig, es begegnet mir auch in der Praxis, sind dann die Themen Leistung oder Kontrolle.
Ja.
Oder so, ja, eigentlich so eine Überkompensation in einem anderen Bereich.
Und was würdest du sagen, was sind jetzt so die Herausforderungen bei deinen Kompensationsthemen?
Ich glaube, du hast es schon angesprochen, dass die Idee ja ist, wenn ich dann nur genug da und da reinbuttere, dann fühlt sich's irgendwann so und so an. Aber dieser Endzustand wird eigentlich nie erreicht.
Mhm.
Also wann ist es denn genug, wann ist denn mein Körper genug optimiert?
Mhm.
Ich glaube, Menschen, die so im Fitness-Game sind, die können damit recht gut relaten. Also man hört ja dann nicht auf, sondern man beschäftigt sich weiter damit und dann passt man das Essen noch an und dann geht man vielleicht doch noch häufiger und macht noch andere Sachen. Und also da gibt es auch so eine Deformation in der Wahrnehmung.
Mhm.
Und ich guck in den Spiegel und finde, oh, da und da und da ist noch zu viel oder zu wenig.
Mhm.
Es ist eine aufrechterhaltende Strategie, die aber nicht am Ende diesen Holy Moment eigentlich
innehält.
Ja, und verspricht vor allem. Aber es reicht ja vielen auch. Deshalb machen es ja auch so viele. Also das Ziel wirkt immer weit weg oder immer in der Ferne oder immer kurz vorher. Und auch da wieder werden Kräfte mobilisiert, die dafür sorgen, dass wir das machen, dass wir weiterhin ins Gym gehen, dass wir uns weiterhin knechten mit Essen, dass wir weiterhin im Job alles geben, bis wir ausbrennen eigentlich.
Ja, ja. Und ich finde, das macht so deutlich, dass man den Menschen das Selbstwertgefühl nicht angesehen. Also Menschen können scheinbar ein mega hohes Selbstwertgefühl haben, das innerlich aber sehr fragil ist. Also Menschen wirken selbstbewusst, sind aber gleichzeitig besonders darauf angewiesen, dass sie immer wieder bestätigt werden und so stabilisiert werden. Und genau hier kommt die Sexualität ins Spiel. Weil Sexualität kann ein Bereich sein, wo das eben auch passiert. Wo dort sind wir besonders verletzlich und wortwörtlich eben nackt, körperlich, emotional, aber auch hinsichtlich unserer Gedanken und Fantasien. Und das heisst, all diese Fragen, die vielleicht im Alltag so ein bisschen weggedrückt werden können, oder wie du vorher schön gesagt hast, auch kontrolliert und kompensiert werden, werden so im sexuellen Kontext plötzlich sehr, sehr laut. Wie bin ich attraktiv genug? Bin ich gut im Bett? Also übersetzt leistig genug? Werde ich begehrt? Bin ich zu viel oder alternativ nicht genug? Und Sex kann dann zu einem Ort werden, an dem wir uns selber bestätigen wollen, wo es dort so unmittelbar ist und so gross. Und an dem aber auch eben all die Zweifel und Glaubenssätze besonders stark getriggert werden. Hast du Beispiele aus der Praxis, wo du merkst, hey, das ist jetzt ganz klar ein Selbstwertthema in der Sexualität?
Also es gibt natürlich diverse Richtungen, in denen sich solche Phänomene zeigen. Das eine ist vielleicht mal so die eine Richtung oder der eine Pol, eine extrem stark gelebte Sexualität, so eine Hypersexualität, dass ganz, ganz viel Sex gehabt wird. Ist das ein Satz?
Ja.
Mit sehr vielen verschiedenen Menschen und dass zum Beispiel auch Verführung und die Quantität ganz, ganz wichtig ist. Und vielleicht so auf der anderen Seite bewegen sich dann die Menschen, die entweder sehr doll auf der Suche nach Partnerschaften sind und aber so in der Minderwertigkeit verankert, auch gedanklich, dass es ihnen kaum möglich ist, zu attracten oder kaum möglich ist, zu glauben, sie haben es jetzt verdient, dass da jemand kommt, der sie genauso gut findet, wie sie eben sind.
Mhm.
Also wo es um romantische Beziehungen letztendlich geht.
Mhm.
Und dann spezifisch Sexualität. Es begegnet mir vor allem bei Paaren, wenn die kommen und eine Person eine sehr klare Vorstellung davon hat, wie häufig und wie der Sex sein soll und auch von sich selbst sagt, hey, ich habe einen super Sex-Drive, ich könnte die Woche mehrmals. Und die andere Person in so eine Performance reingeht.
Mhm.
Also kompensiert zum Beispiel die nicht vorhandene eigene Lust.
Mhm.
So, die Person weiß eigentlich, ich hätte überhaupt keine Lust und ich bräuchte es nicht, aber es ist ja da ist ein Gap und da fehlt irgendwas. Und weil die andere Person so klar hat, irgendwie passiert da was in unserem Kopf, dass wir denken, die hat dann mehr Recht. Mhm. Das ist dann der richtige Weg. Und dann wird das einfach gemacht. Also auch wieder so eine Art von Kompensation,
mhm.
die aber überhaupt nicht intrinsisch, also nicht. Doch schon motiviert intrinsisch, aber eben nicht aus einer Eigenmotivation, sondern aus so einer Fremdmotivation, aus einer wahrscheinlichen. Und die Menschen fühlen sich aber sehr häufig gar nicht wohl damit, weil sie irgendwann merken, hey, was ich da mache, auf was ich mich da immer einlasse, das ist überhaupt nicht kongruent mit dem, was ich eigentlich möchte.
Mhm. Mhm. Und das ist aber super, wenn sie überhaupt schon mal an den Punkt kommen, oder wo sie die Dissonanz wie wahrnehmen. Was ja. Ich jetzt auch noch so eindrücklich gefunden habe, wenn du das so beschreibst, ist so der Glaube von ich bin nicht okay, der führt eben sehr viel zu dem Gedanken, aber du bist okay und deswegen ist alles, was du sagst, was du willst, was du machst, ist richtig und ich muss mich anpassen.
Ich weiß nicht, ob wir darauf nachher noch zu sprechen kommen, aber was mir sehr doll begegnet ist, die Menschen, die einen total stabilen Selbstwert haben, die vergleichen sich nicht bis oder kaum.
Mhm.
Und die Menschen mit einem niedrigen Selbstwert, die sind permanent im Vergleich und da kommen auch diese, ah ja, die andere Person will ja und dann diese Anpassung oder ich sehe so aus, ich bin nicht schön genug oder ich bin nicht sexy genug oder ich habe nicht genug Erfahrung oder ich sind ja auch teilweise Dinge wie, ich habe erst zweimal in meinem Leben Blowjob gegeben, also kann ich ja gar nicht wissen, wie es richtig geht. Also und das hat ja auch was mit unserem Selbstwert in der Sexualität zu tun, mit unserem Bewusstsein oder unserem scheinbaren Bewusstsein.
Das ist sicher so entlarvend für so viele Leute. Das, was du jetzt gesagt hast, weißt, mit dem Vergleichen.
Ja.
Die Diskussion habe ich auch schon viel gehabt, dass eben so das Denken, du bist über mir oder unter mir oder du hast weniger oder mehr, so dass man auch so in diesen Schemen denkt, dass das eben mit einem selber zu tun hat und wie man sich selber sieht in diesem Schema.
Mhm. Ich muss übrigens die ganze Zeit über einen Menschen nachdenken, der mir begegnet ist im beruflichen Kontext, nicht in der sexologischen Arbeit, sondern in meinem anderen Job, der aus meiner Sicht wirklich den krassesten Selbstwert überhaupt hat. Das ist ein Mann Mitte 60, mit dem habe ich schon auf vielen Projekten zusammengearbeitet, er ist Engländer und Consultant. Hey, und der Mann ist einfach so mit sich selbst im Frieden und also der macht nicht alles, das ist jetzt sicher nicht der beste Consultant, so rein professionell oder rein von seiner Expertise, mit dem ich je zusammengearbeitet habe, aber der strahlt so eine Zufriedenheit, so eine Grundzufriedenheit mit sich und dem Leben aus.
Mhm.
Und der ist super gut im Grenzen setzen und super gut im, der weiß genau, was er super macht und was er nicht gut macht, aber er bringt so viel Humor auch mit rein und macht aus jedem Raum was Wohliges.
Schön.
Also der ist fernab von Perfektionismus, aber man fühlt sich so wohl mit dem Menschen. Und ich habe ihn dann irgendwann mal gefragt, woher das kommt, weil sonst, du kennst es wahrscheinlich auch, gerade in so Großunternehmen, wenn Fehler passieren und mehrere Menschen schauen zu oder sind sich deren bewusst, dann wird es also sozial schon eher bestraft.
Mhm.
Und er ist da total at peace mit. Und ich wollte dann wissen, woher kommt das? Und dann hat er gemeint, tatsächlich. Und der Mann ist Mitte 60, ne? Muss man nochmal sagen.
Mhm.
Tatsächlich von, wie seine Eltern ihn erzogen haben.
Ja, aber siehst, ja.
Der war schon immer okay, wie er ist. Der musste nie irgendwas.
Mhm.
Der wurde auch nicht bestraft für nicht 100% geben, sondern nur 80 oder 60. Man hat sehr doll gefördert, was ihm lag.
Mhm.
Und klar, er hat gemeint, natürlich habe ich nicht immer nur bedürfnisorientiert und immer nur das gemacht, auf was ich Bock hatte.
Mhm.
Aber ich hatte immer das Gefühl, es reicht, was und wie ich es mache.
Mhm.
Ich habe immer mein Bestes gegeben, aber ich habe mich nie dafür verurteilt, wenn es nicht exzellent war.
Er hat dir eigentlich super schön erklärt, was es heisst, wenn du ein stabiles Selbstwert hast.
Mhm.
Wie du durchs Leben gehst.
Ja.
Mhm. Mega schön. Ich habe mir dann auch mal die Frage angenommen, was sieht eigentlich die Forschung konkret zum Zusammenhang zwischen Selbstwert und Sexualität.
Mhm.
Und eine aktuelle Studie dazu heisst Self-Esteem and Sexual Experiences und die ist aus dem Jahr 2024. Und da hat man so eine Längsschnittstudie gemacht in Deutschland mit mehr als 11'000 Erwachsenen und 12 verschiedenen Erhebungswellen über mehrere Jahre. Also das heisst, es ist eine Studie, die geht aber über mehrere Jahre und die gleichen Leute werden immer wieder zu diesem Thema befragt. Und zwar zum Thema Selbstwert, sexuelle Häufigkeit und sexuelle Zufriedenheit. Der zentrale Befund war, Menschen mit höherem Selbstwert berichten im Schnitt über mehr sexuelle Zufriedenheit. Und gleichzeitig hat sich auch der umgekehrte Effekt gezeigt. Das heisst, wenn die sexuelle Zufriedenheit im Verlauf angestiegen ist über die Erhebungswelle hinweg, ist auch der Selbstwert gestiegen.
Mhm.
Also die Forschenden reden hier von einem reziproken, also wechselseitigen Zusammenhang.
Mhm.
Das heisst ganz konkret, nicht nur der Selbstwert beeinflusst die Sexualität und wie man sie erlebt, sondern auch sexuelle Erfahrungen beeinflussen den Selbstwert und können den steigen.
Mhm.
Ist das für dich ein nachvollziehbarer Befund als Sexologin?
Sehr.
Sehr.
Ich freue mich auch total. Ja.
Genau.
Also entweder hast du Sex, genießt den und dadurch kann dein Selbstwert gesteigert werden.
Mhm.
Oder du hast sowieso einen tollen Selbstwert oder einen guten oder einen stabilen oder wahrscheinlich reicht ja neutral auch schon und kannst deshalb deine Sexualität genießen.
Mhm.
Und das ist ja genau der Punkt, auf den wir immer wieder kommen wollen. Es geht überhaupt nicht drum, aus einem Magazin mit 1 Million Möglichkeiten, die 1 Million Möglichkeiten schon mal gemacht zu haben oder die regelmäßig zu tun und da crazy in Techniken abzutauchen. Sondern es geht darum, wenn du eine Technik machst, eine Seite von dem Magazin und es kann dir dabei gut gehen, weil unter anderem, es sind natürlich mehrere Faktoren, aber unter anderem, weil du einen stabilen Selbstwert hast.
Ja.
So wunderschön. Es geht nicht drum, viel oder crazy Sachen zu machen. Es geht darum, genau das zu machen, was halt gerade gut tut und auf was du Lust hast. Und dass du als Mensch aber mit dir so
im Reinen bist.
Okay bist.
Mhm. Ja, und das finde ich jetzt auch ganz wichtig, was du jetzt noch gesagt hast. Das ist nämlich auch in dieser Studie rausgekommen. Und ich finde, das ist so ein hartnäckiger Mythos, der sich immer wieder so festgesetzt hat und wo man jetzt wirklich anhand von dieser Studie kann sagen, nein. Nämlich das Zusammenhang eben zwischen sexueller Zufriedenheit und Selbstwert deutlich stärker war als mit der sexuellen Häufigkeit. Also vereinfacht gesagt, es macht für den Selbstwert mehr Unterschied, wie stimmig, sicher und befriedigend Sexualität erlebt wird, als wie oft sie stattfindet. Also viel Sex ist nicht automatisch ein Hinweis auf einen höheren Selbstwert. Und wenig Sex ist nicht automatisch ein Hinweis auf einen tiefen Selbstwert.
Mhm. Ich möchte mal eine kleine Reflexionsfrage nach draußen schicken.
Ja.
Ich denke einfach gerade an ein Phänomen, das mir immer wieder begegnet. Gerade bei Paaren, wo die Lust sehr unterschiedlich ist.
Mhm.
Und wo die Person mit der Lust, die aber nicht ausreichend häufig Sex haben kann, weil die andere Person das nicht möchte, dann irgendwann schlecht gelaunt wird, oder es zum eigenen Problem macht. Mhm. Also die Studie widerlegt ja ganz klar, aus meiner Sicht, so interpretiere ich sie,
ja,
vielleicht haben andere andere Meinungen, dass wenn mit einem stabilen Selbstwert kann ich auch nur einmal im Monat Sex haben,
ja,
und es geht mir gleich gut, wie wenn ich 14 Mal im Monat Sex habe.
Mhm.
Also jede Person, die irgendwie beleidigt ist oder es zum eigenen Problem und Thema macht, dass die Beziehungsperson nicht so viel will, mhm, beispielsweise,
mhm,
das ist eigentlich eine falsche Erklärung, ne?
Ja. Oder
kann man sagen, musst du ein bisschen näher,
ja,
hinschauen.
Genau.
Mhm.
Ja, denn auch Drohe vor Sexualität in deinem Leben. Und was,
genau,
macht es eben mit dir, wenn es fehlt?
Ja.
Ja. Ein ganz zentraler Faktor beim Thema Selbstwert ist sicher das eigene Körperbild. Also diverse Studien zeigen, dass sexuelle Zufriedenheit besonders damit zusammenhängt, ob Menschen sich in ihrem Körper grundsätzlich wohlfühlen. Und
ja,
ob sie während dem Sex wenig mit aussehensbezogenen Gedanken beschäftigt waren. Also nicht ständig innerlich bei Fragen sind wie sehe ich aus? Ist mein Bauch zu dick? Ist die Perspektive unvorteilhaft? Sieht man meine Zellulite? Bin ich zu behaart? Was,
ja,
es so immer ist. Und je mehr man solche ablenkenden Gedanken hat, desto tiefer ist die sexuelle Zufriedenheit.
Ja.
Und das finde ich für unsere Praxis enorm relevant, weil es so anschaulich macht, Selbstwert wirkt in der Sexualität nicht nur auf einer abstrakten Ebene, sondern ganz konkret über Aufmerksamkeit oder eben fehlende Aufmerksamkeit und Präsenz. Und dementsprechend so Fragen wie, bin ich in meinem Körper, fühle ich meine Erregung und meine Lust, oder beobachte und bewerte mich die ganze Zeit selber und bekomme eigentlich gar nicht mit, was läuft.
Mhm.
Und was ich wichtig finde zu betonen, das passiert nicht nur bei Frauen. Es gibt ja so das Klischee, sei so das Frauenthema. Aber es gibt genügend Studien, die zeigen, dass auch Männer und auch queere Personen mit den gleichen Unsicherheiten konfrontiert sind. Unterschiede zwischen den Menschen zeigen sich also weniger in diesen Geschlechterthemen, also Männer versus Frauen in Anführungszeichen, sondern eher dort drin, durch was wird der Selbstwert oder mein Selbstwert im sexuellen Kontext beeinflusst. Und das sind individuelle Fragen, wie dauert der Sex lang genug oder zu lang? Kann ich einen Orgasmus erleben? Wann kann ich den erleben? Befriedige ich die andere Person? Funktioniert mein Geschlechtsteil in Anführungszeichen? Also habe ich eine Erektion? Wird ich feucht? Ist es schön genug? Gross genug? Klein genug? Ist die Farbe okay? Ist der Geruch okay? Und. Also Selbstwertthemen beim Sex sind definitiv einfach ein menschliches Thema und sehr, sehr individuell und haben wenig mit dem Geschlecht zu tun.
Mhm. Ich habe noch eine Ergänzung,
mhm,
für alle, die die Wechseljahrsfolge noch nicht gehört haben. Beziehungsweise ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich darüber gesprochen habe. Jedenfalls sagt die Evidenz auch, gerade bei postmenopausalen Frauen, also Frauen in und nach den Wechseljahren,
mhm,
dass sie zum einen viel mehr im Frieden mit dem eigenen Körper sind und auch werden im Verlauf, im Vergleich zu jungen Jahren,
mhm,
wo sie ja noch viel mehr aussahen wie in der Sports Illustrated oder was unser normschöner Nordstern ist. Also obwohl der Körper ja gealtert ist und weiterhin altert, ist aber, hat ein Prozess stattgefunden, der bei sehr, sehr vielen dafür gesorgt hat, dass sie sich richtig gut annehmen können und zum Frieden damit sind, wie sie aussehen. Und auch dort ist die sexuelle Zufriedenheit hoch.
Mhm.
Auch wenn nicht oft Sex gemacht wird oder auch wenn recht eintöniger oder einseitiger Sex gemacht wird.
Mhm.
Genuss bzw. die sexuelle Zufriedenheit korreliert mit dem eigenen Körperbild.
Ja.
Auch wenn wir nicht normschön sind.
Mhm.
Und es ist so, so, so wichtig.
Ja. Ja.
Also nur weil man hier jeden Tag Jimmy Jimmy macht,
mhm,
wird der Sex nicht besser.
Nee.
Nein.
Nee. Wo es eben auch eine Kompensation ist und eher das innere Gefühl dann nicht adressiert wird. Also nicht bei allen natürlich, aber wenn es eine Kompensation ist, dann sind wir genau mit dem konfrontiert.
Shireen David wäre jetzt sicher beleidigt.
Ist okay.
Wir widersprechen.
Nicht nur, wie wir Sexualität erleben, hängt mit dem Selbstwert zusammen, sondern auch, warum wir Sexualität überhaupt suchen. Also eine bekannte Studie aus den USA heisst «Why Humans Have Sex». Und sie hat genau das untersucht. Also aus welchen Gründen Menschen Sex haben. Und sie sind auf über 200 unterschiedliche Motive gekommen. Das wäre auch mal Folge wert. Und die lassen sich in grössere Kategorien einteilen. Und dazu gehören zum Beispiel Lust und körperliches Verlangen, emotionale Nähe, Bestätigung und Selbstwert, Stressabbau oder Ablenkung, Macht und Dominanz, Geld und. Also das heisst, Sexualität ist motivatorisch extrem vielfältig und individuell. Und die Forschung zeigt aber, dass sich die Motive auch im Zusammenhang mit Selbstwert unterscheiden. Also Menschen mit stabilerem Selbstwert berichten häufig von Motiven wie Lust, Neugier und Verbindung, also dass sie das motiviert, Sex zu haben. Während bei fragilerem Selbstwert häufig Motive auftauchen wie Bestätigung suchen, sich attraktiver oder wertvoller fühlen wollen oder Angst vor Ablehnung reduzieren. Und das sind nicht klar getrennte Gruppen. Das kann auch fluktuieren, je nachdem, wo man gerade ist im Leben. Aber das sind einfach Tendenzen, die sich ablesen lassen.
Ja. Es sind wahrscheinlich ganz viele plötzlich im Frieden mit sich selber, weil sie sagen, ja, hab keine Lust, ich brauche keinen Sex mit dir, weil mir geht's schon so gut.
Ja,
ich brauche dich nicht zur Bestätigung.
Ja, aber dann ist die Frage, wieso machst du es denn nicht aus Lust und aus Neugier und aus Spielfreude und Verbindung?
Genau.
Also, das soll jetzt auch nicht das Key Takeaway sein, wenn es ihm gut geht, braucht man keinen Sex. Dann sind wir wieder bei dem Punkt, den wir schon vorher angesprochen haben, Kompensation. Also Sex kann eben auch so ein Kompensationsfeld sein und eben eine Strategie, um den Selbstwert zu regulieren. Das heisst nicht, dass jede sexuelle Handlung kompensatorisch ist, aber es kann manchmal das erfüllen, auch bei Menschen mit stabilem Selbstwert, muss man sagen. Also gerade, wenn man zum Beispiel einen Scheißtag hatte, und man fühlt sich schlecht, dass man dann Sex hat, um sich besser zu fühlen. Also das ist schon völlig okay. Es wird herausfordernder, wenn es nur noch diese Funktion erfüllen soll. Also dass man sich begehrt wird fühlen, dass man sich bestätigt wird fühlen, sich besser wird fühlen oder sich auch selber wird beweisen, dass man eben okay ist, wie man ist.
Ja.
Und es ist aber auch logisch, dass man genau diese Strategie von der Kompensation immer wieder wählt. Weil auch in der Selbstwertforschung zeigt sich, dass Menschen, die sich eben bedroht fühlen in ihrem Selbstwert, weil sie eben zum Beispiel einen schlechten Tag haben, den aktiv probieren zu stabilisieren. Zum Beispiel eben durch Verhalten oder sonst irgendeine Bestätigung, damit man sich eben wieder besser fühlt. Also das ist ein ganz natürliches, menschliches Bedürfnis.
Oder sie betäuben sich. Das ist auch eine Strategie.
Genau. Das stimmt, ja, das ist auch etwas, dass man dem ganz entfliehen und das ganz eben nicht fühlen.
Ja.
Und wichtig finde ich hier zu sagen, ob Sexualität also eher stechend oder belastend wirkt, hängt also davon ab, was ist eigentlich die Motivation und passt die zusammen mit dem Erleben. Also, ich mache ein Beispiel, dass es ein bisschen klarer wird. Wenn ich Sex habe, aus Lust und Neugier, es fühlt sich dann auch gut an, dann ist das Selbstwert stechend. Wenn ich Sex habe, nach einem scheiß Tag, um mich besser zu fühlen, aber nachher kommt die ganze Leere und Unsicherheit wieder auf, dann ist es eher selbstwertbelastend.
Ja, kann man, glaube ich, sehr gut nachvollziehen.
Und ich finde, es lässt Ola nachvollziehen, wie zwei Menschen genau die gleiche Erfahrung können machen, aber sie völlig unterschiedlich bewerten. Du hast ja mal eine Folge gemacht zu Casual Sex und ich finde, dort ist das auch sehr stark rausgekommen. Weißt du, aber wie unterschiedlich die Erfahrung kann sein, von wirklich sehr positiv und selbstverständlich eben bis zu negativ.
Ja.
Und was da alles für Faktoren eben drin spielen.
Und unangenehm wird es ja, wenn ich als Mensch diesen zum Beispiel Casual Sex brauche und auch so durch die Welt gehe und denke, oh, ich müsste mal wieder, um wieder eine Bestätigung zu bekommen. Mhm. Etwas fehlt mir sonst.
Mhm.
Ja, man macht sich ja abhängig dadurch. Es ist ja dann wie eine Art Sucht, um sich wieder okay zu fühlen.
Mhm.
Oder eine Bestätigung oder sich begehrt zu fühlen. Auf der anderen Seite ticken wir Menschen einfach so. Und manche haben es halt stark ausgeprägt und manche weniger. Also für manche ist es wahnsinnig wichtig, Fremdbestätigung zu bekommen. Und es ist auch normal und es ist auch okay. Und andere haben es eben viel weniger doll. Und die neigen vielleicht dann auch nicht so zu diesen kompensatorischen Mechanismen. Ja. Oder können zum Beispiel auch total gut sagen, hey, heute fühle ich mich scheiße. Heute töpfer ich mir mal eine Müsli-Schale. ist ja auch eine Coping-Strategie.
Absolut. Ja, ich finde, was an dem so deutlich wird, vielleicht auch anhand von deinem Töpfer-Beispiel, es gibt nicht einen einfachen Zusammenhang von einem bestimmten Verhalten gleich einem bestimmten Selbstwert.
Yeah.
Oder warum man das macht. Und das gilt für Casual Sex genauso wie für das Töpfern.
Hast du eigentlich schon mal getöpfert?
Ja, tatsächlich. Ich muss sagen, es ist viel schwieriger, als es aussieht.
Was hast du getöpfert?
Eine Skulptur. Ich will nicht sagen, dass das von Anfang an der Plan ist.
Du wolltest eigentlich wahrscheinlich eine Espresso-Tasse machen und am Ende ist es eine ganz schöne Skulptur geworden.
Ja. Ja.
ohne Inhalt.
Wir das jetzt so im Möglichkeiten.
Ich nenne es den Klumpen.
Den Klumpen. Ja, es ist abstrakt.
Hast du das noch in deiner Wohnung? Das würde ich sehr gerne mal sehen.
Ja, ich kann es mir viel holen, kannst du mir zeigen.
Okay. Danke.
Ja, ich starte dazu.
Dann weißt du, was wir machen könnten. Wir könnten ein Foto hochladen bei Instagram.
Mhm.
Übrigens, wer uns noch nicht folgt, sexologie.podcast.
Ja.
Da seht ihr immer mal wieder unsere freundlichen Gesichter und natürlich auch die Announcements für wichtige Events und neue Podcast-Folgen.
Werbung Ende.
Werbung Ende.
Zurück zum sexuellen Erlebnis.
Oh nee. Ja, that's good, sorry.
Was den Selbstwert negativ kann beeinflussen kann nach einem sexuellen Erlebnis, sind Sachen wie, ich habe mich angepasst, ich habe etwas gemacht, was ich eigentlich gar nicht wollte oder nicht in dieser Form wollte. Und eben auch, ich habe gehofft oder ich habe es nur gemacht, um dadurch Bestätigung zu bekommen. Dann kann eben genau das Gegenteil passieren von dem, was man sich erhofft hat. Nämlich statt einem Selbstwert-Push gibt es eben eine Selbstwertdämpfe.
Ja.
Das heisst eben auch, dass Sex sich nicht immer automatisch positiv auf den Selbstwert auswirkt, sondern einfach das verstärkt, was innerlich schon da war.
Ich könnte mir vorstellen, dass es sich für eine Gruppe doch schon positiv auswirkt, aber nicht nachhaltig.
Ja.
Wenn wir wieder an die Menschen denken, die wirklich ganz doll auf der Suche sind nach einer Partnerschaft oder nach endlich mal wieder Sex haben und dann passiert es, dann können sie wieder Sex haben, dann könnte ich mir vorstellen, ist es wirklich ein wunderbares Erlebnis in dem Moment, beziehungsweise vielleicht auch noch danach, dass man sich so gestärkt fühlt, so, ach doch, ich kann es ja doch noch, oder?
Ja. Es geht dann wie so ein kleines High, oder?
Genau. Nachhaltig ist es halt nicht, wie schon gesagt, aber wenn ich an die denke, dann kann Sex in Situationen schon den Selbstwert pushen. Oder wenn man ewig, weißt du, wenn man ewig gefunden hat, oh, die oder der ist so schön und überhaupt nicht meine Liga und dann passiert so, man hat genau mit der Person Sex.
Ja.
Und denkt sich, ja, es ist doch meine Liga.
Ja, und ich finde, auch da zeigt sich, das kann einerseits ein Ausdruck von Selbstbestimmung sein, So, ich will das und ich habe Bock auf genau das. Und dann ist es wahrscheinlich ein sehr positives Erlebnis, vielleicht sogar nachhaltig. Oder ist es wie ein Versuch, sich selber zu stabilisieren? Und das siehst du halt wie nicht. Du siehst es von außen nicht. Ist es wirklich selbstbestimmt? Geht es um Lust? Oder geht es hier um mein Selbstwert? Oder mache ich vielleicht etwas, wo ich eigentlich hoffe, dass es zu etwas anderem führt? Eben Stichwort zum Beispiel Beziehung.
Ja.
Ich habe Sex mit dir, wo ich eigentlich hoffe, dass du dich so in mich verliebst.
Das wird nicht klappen, Caro.
Nee.
Liebe geht durch den Magen.
Ja, genau. Ja, aber ich finde, das ist etwas, wo wahrscheinlich auch die Leute selber nicht immer schon den Zugang haben dazu. Weißt du, was ist hier eigentlich wirklich mein Beweggrund? Was ist meine Motivation?
Mhm.
Sondern etwas, was sich vielleicht eben schmerzhaft vielleicht erst im Nachhinein zeigt.
Und was wir ja auch nicht sagen durch diese Folge ist, man muss jetzt immer komplett aware sein über, was macht man und was ist der Antreiber dahinter und welches Muster bediene ich und mit welchem Ziel und welches Bedürfnis wird gestillt und da. Es geht jetzt nicht darum, alles tot zu denken, sondern es geht darum, also zum einen eine Awareness sicherlich, wenn ihr das denn möchtet, aber gerade auch, wenn etwas ungut wird oder ihr merkt, irgendwie habe ich da einen Mechanismus am Laufen, der mir irgendwie nicht gesund vorkommt oder der mir nicht gut tut oder der mich nicht happy macht auf Dauer, dass man dann erkennen kann, woran könnte es denn liegen.
Ja.
Dafür ist es hilfreich, ne?
Ja, das ist genau der Punkt. Oder eigentlich, wo ich am Anfang habe gespoilert, so, dass man mehr versteht, warum. Aber zum Beispiel, warum fühle ich mich nach dem Sex immer so schlecht?
Tell me why, ey.
Genau, auf das habe ich
rausgekommen. Tell me why.
Wir sind, glaube ich, alle froh, wenn wir Melina mal wieder hören singen. Ich würde jetzt noch zum Abschlussstatement kommen. Wenn man all das zusammenfasst, was wir jetzt besprochen haben, dann zeigt sich, Selbstwert und Sexualität sind sehr, sehr eng miteinander verwoben. Und sie beeinflussen sich eben gegenseitig. Also Selbstwert prägt, wie wir Sexualität erleben. Und sexuelle Erfahrungen prägen wiederum, wie wir uns selber sehen. Es geht also nicht darum, wie viel Sex wir haben oder was wir da konkret machen, sondern darum, wie sich Sexualität für uns anfühlt. Ob sie stimmig ist, ob wir uns sicher fühlen, ob wir uns zeigen können. Und auch, warum wir sie suchen. Wo Sexualität kann Ausdruck sein von Lust, von Neugier, von Verbindung, aber sie kann eben auch ein Ort sein, wo wir versuchen, unseren Selbstwert zu regulieren und stabilisieren. Und das ist nichts, wofür man sich schämen muss, aber es ist etwas, eben, wo man verstehen darf. Und da hat die Folge eben hoffentlich dazu beigetragen.
Bin ich mir ganz, ganz sicher. Und wenn ihr Lust habt, ich bin mir ganz sicher, dass es auch unabhängig von Sexualität viele Folgen zu Selbstwert gibt. Es hat eben auch so diesen wundervollen Charakter von, es stärkt oder bildet die Basis für unsere psychische Gesundheit und hat sehr wichtige Funktionen, nicht nur in der Sexualität, sondern auch, und das haben wir jetzt heute auch gelernt, im Umgang mit Stress oder mit Krisen. Und wenn wir eben in den Selbstwert oder ja in unser Selbstbild investieren, braucht es viel weniger so ein Rückversicherungsverhalten, sondern man kann viel eher sein. Und ich finde, da lohnt sich schon zu investieren und sich ein bisschen damit zu beschäftigen.
Ja.
Es gibt übrigens auch ein Buch, das ich vor langer Zeit gelesen habe, es fällt mir jetzt gerade ein, von Carol Dweck, Selbstbild. Kann ich sehr empfehlen.
Ja, natürlich noch eins von der Stefanie Stahl, wie könnte es sagen, ist sie.
Natürlich.
So stärken sie ihr Selbstwertgefühl.
Das ist vielleicht noch passender. Super. Hey, vielen, vielen Dank. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Es war sehr kurzweilig.
Gell? Wirklich? Ich könnte jetzt noch ewig mit dir darüber philosophieren.
Ich muss zugeben, bei so Themen, und bereitet sich ja immer nur eine Person vor.
Ja.
Und bei so einem Thema, also heute habe ich jetzt ganz doll das Gefühl gehabt, ich hätte eigentlich gerne selber auch noch recherchiert, damit ich vollständigere und ganz, ganz, ganz korrekte Sachen sagen kann. Also möchte ich mich entschuldigen, falls wir teilweise Dinge vergessen haben, wo ich ausgeholt habe und es nicht vollständig wurde. Aber
ich finde, das macht den Zauber doch auch ein bisschen aus von diesem Podcast. Weißt du, dass du wie so, du kommst so
unvorbereitet.
Nein, aber so eine Person kommt halt wie unvorbereitet hierher und klar, die Wissen bringt die ja schon viel mit. Aber ich finde, sie kann auch viel unmittelbarer reagieren. Ja. Und eben, ich finde zum Beispiel gut, das, was du gebracht hast, die Geschichte mit dem Mensch, mit dem du schon zusammengeschafft hast, mit dem Mann, mit dem eben sehr stabilen Selbstwert, habe ich super cool gefunden.
Mhm. Der hat sich übrigens, der muss man sich ein bisschen vorstellen, optisch wie Rowan Atkinson,
oh,
Mr. Bean.
Okay, ja.
So ähnlich sieht er aus und er hat vor 2 Jahren gezeigt, er hat ein neues Tattoo auf dem Rücken.
Was
und
denn?
Zwar in Farbe ein riesiger Regenwaldfrosch.
Geil.
So geil. Hat er sich stechen lassen, als er in den Ferien war mit seiner Frau und seinen Töchtern. Und es hat sehr viel geregnet. Dann konnten sie nicht so viel unternehmen. Und hat er gedacht,
wieso eigentlich
lass ich mir mal ein Tattoo stechen von einem Frosch.
Liebe. Okay, befahren.
Es ist, ja. Cool. Also an dieser Stelle liebe Grüße, aber wird uns nicht verstehen.
Oh ja. Hello.
Schade.
Hello and all the best.
Hello.
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 Was machst du da in 2 Wochen?
Was ich mache nächstes Mal? wir shiften mal wieder ein bisschen unsere Gears.
Ja.
Und ich möchte sehr, sehr gerne über Sex in der Schwangerschaft sprechen.
Ah.
Weil ich weiß, dass wir da draußen viele ZuhörerInnen haben, die schon mal Sex hatten oder haben wollten, während eine Person des Paares schwanger war.
Mhm.
Und das ist einfach so eine besondere, lebens-, Körper-, Geist verändernde Erfahrung.
Mhm.
Und ich finde, da wird sehr, sehr wenig drüber gesprochen und auch sehr, sehr wenig darüber geschrieben. Und da können wir uns mal dran wagen, das Tabu ein bisschen zu brechen.
Also, ich bin sehr gespannt. Finde ich cool.
Super. Dann bedanken wir uns ganz herzlich bei euch, wünschen euch eine gute Zeit, bleibt gesund und möge die Lust mit dir sein.